In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 26. Mai 2022. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Der Überblick. Kritik an Umfahrungsstraßen von Stefan Auchter, BUND Freiburg. Kundgebung zum Vorprozess gegen die Juventa Crew. Verheerendes Urteil, das Schrott-AKW in Neckarwestheim im Landkreis Heilbronn darf weiter am Netz bleiben.
Umfahrungsstraße, ein altes Mittel, um Städte zu entlasten. Und um Umfahrungsstraßen geht es auch heute. Am Wochenende, das heißt am 28. wird in Staufen nochmal ein großes Kulturfestivalchen ja praktiziert. Es geht da um die Umfahrung, um den zweiten Teil der Umfahrung Staufen. Und das ist allerdings ein anderes Thema. Bei mir geht es hier und heute eigentlich etwas allgemeiner um Umfahrung, das heißt Umfahrungen von Städten. Und das hat ja auch was ganz, ganz Großartiges mit dem Auto zu tun. Und ich bin jetzt verbunden mit Stefan Auchter, Geschäftsführer in Freiburg vom BUND. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo.
Ich habe mir von deinem Vorgänger, dem Axel Meyer, sagen lassen, dass du im Gegensatz zu ihm stärker auf solche Umfahrungsstraßen spezialisiert bist, dass du da einfach mehr kannst. Umfahrungsstraßen, das ist ein altes Thema. Ich gehe nochmal auf diese Umfahrungsstraße in Staufen zurück, die L123. Die wurde ja im Grunde genommen in den 60er Jahren und jetzt wird sie da durchgedrückt. Das sind sind zumindest einige Jahre. Und die heutige Situation hat sich ja im Grunde genommen total geändert. Damals hier große Autos mit sehr viel Tank, beziehungsweise eigentlich nicht mal so große Autos, aber zumindest viel Tankverbrauch. Heute sieht es irgendwie ganz anders aus. Heute kommen die E-Autos. Man versucht jetzt gerade mit einem 9-Euro-Ticket die Leute auf den Zug zu locken und. Das heißt, die Situation hat sich geändert, aber an solchen Projekten wie Umfahrungsstraßen wird festgehalten. Wie sieht es denn augenblicklich momentan aus mit der Situation bei den Umfahrungsstraßen?
Ja, also Umfahrungsstraßen werden immer noch geplant auf Teufel komm raus, beziehungsweise die Planung umgesetzt. Und wir sagen, wer heute noch Umfahrungsstraßen plant, beziehungsweise umsetzt, deren Planung aus den späten letzten Jahrhundert kommt, aus den 90er Jahren, 80er Jahren, der hat einfach das Wort Krise im Begriff Klimakrise nicht verstanden. Wir haben eine Klimakrise, das bedeutet, wir müssen CO2 einsparen, sonst geht es um die nackte Existenz und dann kann man nicht einfach Straßenbau weiter planen wie bisher. Und CO2 einsparen bedeutet zum Beispiel auch Flächenversiegelung stoppen, weil alle Flächen, wo kein Grün wächst, wird kein CO2 in Humus zum Beispiel neu gebildet.
Es gibt immer mehr E-Autos. Sind die E-Autos nicht die Rettung vor diesem CO2-Verbrauch?
E-Autos emittieren erstmal weniger CO2, das ist richtig. Aber E-Autos sind nicht die Lösung der Verkehrskrise, die wir haben, oder der Verkehrsprobleme. Ich kann mit einem E-Auto genauso ein Kind überfahren. Ein E-Auto braucht auch Energie, man muss es auch produzieren, es braucht Rohstoffe. E-Autos haben genauso wie Benzinautos, sofern sie die gleiche Größe und Gewichtsklasse haben, einen Reifenabrieb. Es ist zum Beispiel so, dass wir jede Woche ungefähr 5 bis 7 Gramm Mikroplastik einnehmen in unseren Körper, entweder durch Trinken oder Essen oder Atmen. Und im Mikroplastik ist der Hauptbestandteil Reifenabrieb. Das heißt, wir essen, trinken, atmen jede Woche ein paar Gramm Autoreifen. Und das ist bestimmt nicht gesund. Da ist ein E-Auto überhaupt keine Lösung. Auch für den Platzverbrauch ist es keine Lösung. Lösungen wären mehr öffentlicher Verkehr und mehr Fahrradverkehr als Individualverkehr. Und da muss ich sagen, ist auch wieder diese Planung in Staufen, die Umfahrung, geht am Fahrradverkehr zum Beispiel komplett vorbei. Fahrradfahrer müssen, wenn die Straße gebaut ist, längere Wege auf sich nehmen, auch Fußgänger als vorher. So kriegt man die Verkehrswende definitiv nicht hin.
Was für Umfahrungsprojekte laufen denn momentan im Landkreis?
Also ein ganz großes Projekt ist natürlich die B31 West, die so letztendlich als Ortsumfahrung für Gottenheim und Ihringen-Wasenweiler, die Ortschaften, praktisch ins Volk gebracht wird, ist aber eigentlich keine Ortsumfahrung, ist eine groß angelegte Trasse vom Westen aus Frankreich Richtung Hochschwarzwald und dann eben rüber nach Bayern in die Richtung. Das soll gebaut werden. Und das Schlimmste an der B31 West ist einfach, dass eigentlich schon ein paar Kilometer weiter südlich eine leistungsfähige Trasse ist. Und deswegen ist zum Beispiel der BUND und viele, viele andere Gruppen, inzwischen auch viele Bürgermeister aus der Region, sind gegen diese B31 West, die das größte Niedermoor der Region zerstören würde, die vierspurig viele, viele Hektar, über 50 Hektar landwirtschaftliche, und zwar sehr hochwertige landwirtschaftliche Fläche vernichten würde. Das ist so auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Dann haben wir im Norden beispielsweise eine Umfahrungsstraße von Kippenheim. Die läuft teilweise sogar völlig, mir fällt kein anderes Wort ein, völlig bescheuert, direkt an der Autobahn entlang, also in zwischen zwei Autobahnanschlussstellen läuft diese angebliche Umfahrungsstraße ungefähr 200-300 Meter parallel, also 200-300 Meter weg von der Autobahn direkt parallel. Da könnte man auch genauso gut den Autoverkehr auf die Autobahn umleiten und sagen, dann müssen halt die Autos auf der Autobahn fahren und macht man das halt attraktiver. Verstehe ich sowieso nicht, warum das nicht attraktiv sein soll und man spart sich diese 5 Kilometer Straße, die da in meinen Augen völlig sinnloserweise durch die Natur geschlagen wird.
Jetzt gibt es natürlich alte Planungen, die werden knallhart durchgesetzt, durchgeboxt, zumindest was hier die L123 passiert. Was passiert eigentlich mit anderen Planungen? Ich meine, du hast es vorhin schon erwähnt, dass es immer mehr und mehr Umweltschutzauflagen gibt, beziehungsweise neue Überlegungen und neue Gedanken. Gab es da irgendwelche Umfahrungsstraßen, die praktisch wegen den neuen Auflagen gecancelt worden sind?
Also hier bei uns in der Region nicht, nein.
Ab wann wird überhaupt eine Umfahrungsstraße normalerweise attraktiv oder andersrum ausgedrückt? Wann können Bürger hoffen oder wann kann man befürchten, dass eine Umfahrungsstraße gebaut werden muss, einfach weil es nicht anders, praktisch nicht anders geht?
Da gibt es keine harten Kriterien. Umfahrungsstraßen werden geplant, wenn sich eine Gemeinde massiv über den innerörtlichen Verkehr beschwert und auch dann dauert es recht lang, bis dann die zuständigen Behörden die Planung in Angriff nehmen. Es muss teilweise, je nachdem, ob es eine Landesstraße oder eine Bundesstraße ist, eben in die Verkehrswegeplanungen rein. Es muss ein Wirtschaftlichkeitsgutachten erstellt werden. Also es muss erwiesen sein, dass die Straße letztendlich mehr Wirtschaftskraft bringt, als sie kostet. Und das ist ein sehr langjähriges Projekt. Trotzdem, gerade nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz finden wir, heutzutage müssten alle Projekte nochmal auf den Prüfstand, alle, die im Bundesverkehrswegeplan sind, zum Beispiel auch unter dem Aspekt, ob wir nicht der zukünftigen Generation damit so viel Schaden hinterlassen, dass wir besser die Umfahrungsstraße nicht bauen sollten. Es ist ja auch so, dass in den Zielen der Bundes- und Landesregierungen Reduktion vom Autoverkehr eine Rolle spielt, also in den politischen Zielen. Da sind verschiedene Prozentzahlen genannt, um wie viel der private Pkw-Verkehr zurückgehen soll. Und diese Zahlen sind grundsätzlich nicht berücksichtigt in den Annahmen. Also in den Verkehrsprognosen ist immer noch die Rede davon, dass mehr Verkehr sein wird, obwohl in den politischen Zielen steht, dass zum Beispiel 30% weniger Pkw-Verkehr sein soll in Freiburg.
Das heißt, da klafft es auseinander. Ich wiederhole nochmal, was du gerade eben gesagt hast. Die Politik schlägt vor, dass sie irgendwie heißt natürlich wieder mal irgendwie, versucht, um 30% die Zahlen nach unten zu setzen des privaten Pkw-Verkehrs. Und die Planung geht ganz einfach von einer Fortschreibung des bisherigen Trendes aus. Und der ist halt eben Steigerung des Pkw-Verkehrs.
Genau so ist es. Ich hätte es kaum besser ausdrücken können.
Was ist denn jetzt passiert in den letzten Jahren? In den letzten Jahren ist Folgendes in der Politik passiert. In Baden-Württemberg sind die Grünen an, wie sagt man so schön, die Macht gekommen. Hatten natürlich immer einen Partner, das heißt eine andere Partei. Und die Partei, das sollte man vielleicht sagen, Partnerin, die war einmal rot und einmal schwarz. Und die machen jetzt Politik. Was für eine Politik machen sie denn jetzt?
Im Prinzip Business as usual, so wie ich das sehe. Ich sehe überhaupt keine Verkehrsprojekte, die jetzt, also wir reden jetzt nur über das Verkehrsthema, ne? Ich rede über Landwirtschaft oder Energiewirtschaft. Wir reden über Verkehr und da sehe ich Business as usual, da sehe ich eine Feigheit vor der Automobilindustrie und eine Art Entgegenkommen, obwohl überhaupt keine Forderungen dastehen. Selbst die Automobilindustrie ist inzwischen, finde ich, moderner als unsere Politik.
Das wäre doch immerhin was Positives, wenn die Industrie, das heißt ja, die Autobauer praktisch da ein bisschen vorauspreschen.
Naja gut, die bauen natürlich was, wo Bedarf, also wo sie verkaufen können, das ist klar. Aber ich glaube, die Autobauer wären durchaus bereit, auch kleinere, leichtere, effizientere Autos zu bauen, wenn denn die Politik die Rahmenbedingungen dafür setzen würde. Und die sind halt definitiv nicht da und die sehe ich auch nicht im Kommen, weder auf Landesebene noch auf Bundesebene.
Ich danke zumindest mal Steffen Auchter für diese Informationen. Das ist Steffen Auchter vom BUND Freiburg. Merci.
Seenotrettung ist kein Verbrechen. Vorprozess gegen die Juventa Crew. 5 Jahre nach dem Beginn strafrechtlicher Ermittlungen begann am Samstag, den 21. Mai 2022, die Vorverhandlungen gegen 21 SeenotretterInnen der Juventa Crew und weitere Organisationen in Trapani. Aus diesem Anlass demonstrierten mehrere Dutzend Menschen in Solidarität mit den Angeklagten in Form einer Kundgebung auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg. Veranstaltet wurde die Kundgebung von der Seebrück.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr viele seid. Und danke, dass ihr mir einen kurzen Moment eure Aufmerksamkeit schenkt. Wir sind die Juventa Crew und wir waren an Bord des Rettungsschiffes Juventa, das in den Jahren 2016 und 17 im zentralen Mittelmeer operierte. Unser Schiff wurde in Italien beschlagnahmt und gegen 4 von uns Anklage erhoben wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Die Anschuldigungen beruhen hauptsächlich darauf, dass die Staatsanwaltschaft bestreitet, dass Menschen, die aus Libyen in überfüllten Schlauchbooten übers Meer fliehen, gerettet werden müssen. Im Grunde sagen sie, die Menschen, die wir gerettet haben, waren nicht in Not. Wir stehen nun kurz vor dem Prozessauftakt und in der Vorverhandlung am 21. Mai wird entschieden, ob das Verfahren eingestellt wird oder in die Hauptverhandlung geht. Dazu laden wir euch herzlich ein, mit uns am 21. Mai nach Trapani zu kommen und zu zeigen, dass es hier nicht um uns vier geht, sondern dass wir alle gemeint sind. Ihr könnt aber auch bei euch zu Hause auf den Fall aufmerksam machen und Flagge zeigen. Dieser Prozess gegen uns ist ein politisch aufgeladener Schauprozess, anhand dessen ein Exempel statuiert werden soll. Wir sind der Sand im Getriebe der rassistischen Abschottungspolitik Europas. Lasst uns alle Sand im Getriebe sein und lasst uns darüber sprechen, um was es hier eigentlich geht. Die Kriminalisierung von Solidarität ist ein Kampf, der uns alle betrifft. Ja klar. Allerdings hat zum Beispiel Italien in den letzten 10 Jahren Tausende von Menschen auf der Flucht verhaftet und verurteilt. In Griechenland sind etwa 1/3 aller gefangenen Menschen auf der Flucht. Und als Begründung geben die verantwortlichen Regierungen an, dass diejenigen, die die Boote steuern, angeblich verantwortlich dafür seien und das Leben der Flüchtenden in Gefahr bringen. Die Kriminalisierung von Migration und Menschen auf der Flucht ist das Problem. Warum sind es ausgerechnet die von Zwangsmigration betroffenen Menschen, also diejenigen, denen das europäische Grenzregime jede legale Möglichkeit nimmt, auf sicherem Weg nach Europa zu reisen? Warum sind es ausgerechnet sie, die nicht nur die Bürde der Flucht tragen, sondern auch noch jene Lücke an Verantwortung schließen sollen, die die Europäische Union hinterlässt? Menschen auf der Flucht werden systematisch kriminalisiert, zurückgepusht und getötet. Jeden Tag werden Fluchtrouten länger, mühsamer, teurer, gefährlicher und tödlicher. Abschottung ist nicht Abschreckung, sondern verurteilt Menschen sehenden Auges zum Tode. Europa hat den Menschen, die mit dem falschen Pass geboren wurden, den Krieg erklärt. Wir werden im Kampf gegen die Festung Europa nicht wirklich erfolgreich sein, wenn wir nicht aufhören, für Menschen auf der Flucht zu kämpfen. Wir müssen endlich damit anfangen, mit ihnen zu kämpfen. Seite an Seite, auf Augenhöhe. Wir freuen uns, dass wir heute hier bei euch zu Wort kommen dürfen. Allerdings geht es hier nicht um uns vier privilegierte weiße AktivistInnen. Hier geht es um Menschen, die selbst eine Stimme haben. Hier geht es darum, dass auch wir lernen müssen, Strukturen zu schaffen, in denen diese Stimmen Gehör finden. In denen Menschen auf der Flucht wirklich gesehen werden und nicht nur diejenigen, die sie retten.
Ein verheerendes Urteil. Der VGH Mannheim lehnt einen Eilantrag auf Stilllegung des AKW Neckar-Westheim ab. Das Schrott-AKW Neckar-Westheim im Landkreis Heilbronn darf weiter am Netz bleiben. Der Baden-Württembergische Verwaltungsgerichtshof VGH in Mannheim wies einen Eilantrag von Atomkraftgegnerinnen und Gegnern ab, die den Betrieb wegen gefährlicher Risse untersagen lassen wollten. Die Antragstellerinnen und Antragsteller, darunter die Anti-Atom-Initiative Ausgestrahlt, hatten bereits Ende 2020, also vor über 16 Monaten, vor dem VGH Klage gegen den Weiterbetrieb eingereicht. Zuvor hatte das baden-württembergische sogenannte Umweltministerium in seiner Funktion als Atomaufsicht ihren Antrag auf Stilllegung abgelehnt. Über diese Klage ist noch nicht entschieden. Den Eilantrag vom vergangenen Juni hatten die Aktivistinnen und Aktivisten damit begründet, dass es wegen des enormen Risikos unzumutbar sei, die Entscheidung im Hauptsacheverfahren abzuwarten. Mit der Dauer von 9,5 Monaten für ein Eilverfahren hat der VGH einen neuen Negativrekord aufgestellt. In dieser Frist ist mehr als die Hälfte der zum Antragszeitpunkt gültigen restlichen AKW-Betriebszeit verstrichen. In seiner Urteilsbegründung argumentiert der VGH, ein Erfolg im Hauptsacheverfahren sei, so wörtlich, nicht überwiegend wahrscheinlich. Außerdem könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass den Antragstellerinnen und Antragstellern existenzielle Gefahren für Leib und Leben drohten. Der VGH-Beschluss ist unanfechtbar. Das hochriskante AKW Neckar-Westheim befindet sich rund 11 Kilometer südlich von Heilbronn und soll Ende 2022 stillgelegt werden. Die Risse im Dampferzeuger sind schon lange bekannt und können auch von der baden-württembergischen Landesregierung nicht geleugnet werden. Die Umweltschutzorganisation BUND und Ausgestrahlt sowie der Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar BBMN warnen vor dem zunehmenden Risiko eines schweren Unfalls. Diese dramatische Gefahr wurde auch von einem ehemals höchsten Atomaufseher im Bundesumweltministerium, Diplom-Ingenieur Dieter Meyer, bestätigt. Im Jahr 2020 hatten 38 Umweltschutzinitiativen und Verbände mit der Neckar-Westheimer-Erklärung die sofortige Stilllegung gefordert. Armin Simon von Ausgestrahlt erläuterte, Zitat, jahrelang hat das baden-württembergische Umweltministerium die von den korrosiven Bedingungen im AKW Neckar-Westheim ausgehende Gefahr durch mögliche Rohrbrüche bestritten. Als im März sogar der ehemals höchste Atomaufseher im Bundesumweltministerium, Diplom-Ingenieur Dieter Meyer, vor einem drohenden Atomunfall warnte, schaltete das Ministerium nicht etwa den Reaktor ab, sondern gab eigens zwei Gegengutachten in Auftrag, die Meyer widerlegen sollten. Wie jetzt herauskommt, konnten diese Gutachten Meyers Vorwurf, dass wichtige Sicherheitsnachweise gar nicht vorliegen, jedoch nicht entkräften. Im Gegenteil, beide im Auftrag der Behörde erstellten Gutachten bestätigen unabhängig voneinander und explizit, Zitat, ein Nachweis, dass Rohre nicht aufgrund der Risse brechen können, gibt es nicht. Ein solcher ist, wie der eine Gutachter ergänzend ausführt, auch gar nicht möglich. Nichts anderes hatte Meyer in seiner Stellungnahme im März dargelegt. Ende des Zitats. Die Argumentation der baden-württembergischen Landesregierung ist damit aus Sicht der Umweltschützerinnen und Umweltschützer widerlegt. Zitat, solange die korrosiven Bedingungen nicht restlos entfernt sind, besteht schon bei einer bloßen Betriebsstörung die akute Gefahr, dass dieser einen schweren Atomunfall mit Freisetzungen größer als Fukushima auslöst, so Franz Wagner vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar BBMN. Weil das Ministerium den Stilllegungsantrag auf offensichtlich falscher Grundlage abgelehnt hat, gehen die Umweltschützerinnen und Umweltschützer seit 2020 auch gerichtlich gegen den AKW-Betrieb vor. Gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern des AKW und mit Unterstützung des BBMN und parallel zur eingereichten Klage wurde zusätzlich beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim der Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt, um den weiteren Betrieb des Reaktors zu untersagen. Zitat: Die Rohre in Neckar-Westheim sind auch deswegen brüchig, weil sie Jahrzehnte alt sind, erklärt Dieter Meyer, ehemaliger Leiter der Abteilung Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen des Bundesumweltministeriums. Die metallischen Röhren eines Dampferzeugers, durch den radioaktiv kontaminiertes Wasser des Primärkreislaufs fließt, haben einen Durchmesser von nur 2,2 cm. Ihre Wandstärke beträgt 1,2 mm. Diese 1,2 mm Wandstärke der Rohre sind bis zu 91% von Rissen durchdrungen. Dies bedeutet, dass an manchen Stellen nur noch ungefähr ein halber Millimeter Wandstärke verbleibt. In den vier Dampferzeugern von Reaktor 2 des AKW Neckar-Westheim befinden sich jeweils über 4000 solcher Rohre. Ein Dampferzeuger ist rund 20 Meter hoch und wiegt knapp 400 Tonnen. Armin Simon von Ausgestrahlt und Franz Wagner vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar BBMN kommentieren das aktuelle VGH-Urteil. Zitat: Die Physik richtet sich leider nicht nach den juristischen Abwägungen baden-württembergischer Verwaltungsrichter in einem Eilverfahren. Die Rissgefahr im AKW Neckar-Westheim ist durch die Entscheidung des VGH Mannheim keineswegs gebannt, ganz im Gegenteil. Der Weiterbetrieb des AKW vergrößert die Gefahr weiterer Risse. Nach wie vor herrschen in dem Reaktor korrosive Bedingungen, die zu immer neuen Rissen führen. Es besteht weiter die akute Gefahr, dass rissige Rohre schon beim Auftreten von Betriebsstörungen spontan bersten. Ein derartiger Kühlmittelverluststörfall könnte sich bis zum Supergau entwickeln. Ende des Zitats. Nach Ansicht der Umweltschützerinnen und Umweltschützer führt der Stromkonzern EnBW mit der von ihm praktizierten Flachrechnerei der Risse im AKW Neckarwestheim seit Jahren Aufsichtsbehörden und Gutachter an der Nase herum. Durch diese Mittelung der Risstiefe über den gesamten Rohrumfang verwandeln sich gefährlich tiefe, echte Risse auf dem Papier in harmlose, flache, fiktive Risse. Dieses von EnBW selbst erfundene Verfahren missachtet gleichermaßen geltende Sicherheitsvorschriften wie physikalische Gesetze. Die baden-württembergische Atomaufsicht hat diese Flachrechnerei gefährlich tiefer Risse stets ohne jeden Nachweis akzeptiert. Erst aufgrund des Eilantrags vor dem VGH legte EnBW dann Rechenmodelle vor, welche nachträglich eine ausreichende Stabilität der Rissrohre nachweisen sollten. Diese Modelle gehen allerdings irreführend von einer mehr als dreimal so dicken Restwandstärke der Rohre aus wie tatsächlich gemessen. 14% bzw. 0,17 mm angenommene Restwandstärke gegenüber 0,1 bis 0,4% bzw. 0,001 bis 0,05 mm real gemessene Restwandstärke. Als Sicherheitsnachweis für die Rissrohre in Neckarwestheim sind diese Rechenmodelle schlicht unbrauchbar. Die baden-württembergische Atomaufsicht nahm dies nicht zur Kenntnis. Die Richter am VGH waren im Eilverfahren nicht willens, diese Täuschung zur Kenntnis zu nehmen. Mit Blick auf die vom AKW Neckarwestheim weiterhin ausgehende akute Gefahr eines schweren Atomunfalls sei dies fatal, kritisieren die Umweltschützerinnen und Umweltschützer. Die vorläufige Gerichtsentscheidung im Eilverfahren entbindet die Atomaufsicht aber nicht von ihrer Pflicht, die Behauptungen der AKW-Betreiber kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen und den Betrieb des Reaktors zu unterbinden, solange keine gültigen Sicherheitsnachweise vorliegen. Dieser Pflicht ist das sogenannte Umweltministerium in Stuttgart bisher nicht nachgekommen. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof missachtet mit seinem Entscheid darüber hinaus die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts, konkret das Wiehl-Urteil von 1985, wonach ein AKW nicht bis an die Gefahrengrenze betrieben werden darf und die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden stets auf der sicheren Seite sein müssen. Genau dies ist in Neckarwestheim aber nicht der Fall. Statt den Schadensmechanismus abzustellen und für rissfreie Rohre zu sorgen, begnügt sich die Atomaufsicht damit, die Rohre einmal im Jahr auf Risse abzusuchen und darauf zu hoffen, dass in der Zwischenzeit nichts passiert. Wörtlich: bestmögliche Gefahrenabwehr und Risikovorsorge, wie sie das Bundesverfassungsgericht bereits im Kalkar-Beschluss von 1978 gefordert hat, sieht jedenfalls anders aus. Hätte das sogenannte Umweltministerium in Baden-Württemberg seine Aufgabe in den vergangenen Jahren ernst genommen, dann hätte es schon beim ersten Auftreten der Korrosion im Jahr 2017 darauf bestehen müssen, dass die Vorschriften zur vorbeugenden Instandhaltung der Rohre in Neckarwestheim eingehalten werden und also die systematische Ursache der Korrosion beseitigt wird. Dies ist bis heute nicht geschehen. Der bis März 2021 amtierende pseudogrüne sogenannte Umweltminister Franz Untersteller agierte stattdessen im Interesse der EnBW und behauptete, dass trotz weiterhin vorhandener korrosiver Bedingungen im Reaktor keine Gefahr durch Rohrbrüche bestehe. Seine Amtsnachfolgerin Thekla Walker setzt diese unverantwortliche Politik nahtlos fort.
Das war Focus Südwest heute am Donnerstag, 26. Mai 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!